HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Professor Dieter Borschmeier. Es geht um Johann Wolfgang von Goethe und die Musik. Und Dieter Borschmeier ist der vielleicht berufenste Goethe-Kenner und Spezialist, der uns zu diesem recht eigenwilligen Thema vielleicht am breitesten Auskunft geben kann. Gastgeber ist Andreas Bomber. Ich möchte diese Sendung ganz unüblich mit ein paar Takten Musik einleiten. Im Jahre 1815, Goethe war bereits 66 Jahre alt, setzte ein 18-jähriger Jungspund in Wien namens Franz Schubert Goethes Ballade »Der Erlkönig« in Musik. Schubert wollte seine Vertonung dem Dichter in Weimar widmen, schickte ihm auch die Noten und nichts geschah. Herr Borschmeier, hat hier die Post versagt oder hatte Goethe einen schlechten oder sagen wir mal eigenwilligen musikalischen Geschmack, denn diese Komposition gehört ja nun wirklich zu den bekanntesten und beliebtesten Werken von Franz Schubert.
Nun, da hat nicht die Post versagt, auch Goethe nicht, sondern das Paket wurde ja ungeöffnet zurückgeschickt. Möglicherweise, weil Schubert es nicht selbst geschickt hatte, sondern durch einen Freund, dessen Namensvetter Goethe eine unangenehme Erfahrung gemacht hatte. Das hatte also war eine reine Zufallsentscheidung. Man muss sich ja auch mal überlegen, Goethe war da eine europäische Berühmtheit und er bekam jeden Tag ganze Wagenladungen von Post. Und auch viele Komponisten haben ihm ihre Kompositionen geschickt. Ja, das konnte Goethe alles selbst gar nicht bewältigen. Und das haben natürlich seine Sekretäre dosiert, was vor des Meisters Augen kam. Das hat also überhaupt gar nichts mit Goethes Urteil über Schubert zu tun.
Er hat es ja später dann doch mal gehört,
ja.
Dieses Werk,
ja.
Und hat sich relativ positiv geäußert.
Ja.
Da gibt es eine Aussage, das Pferdegetrappel, was da im Klavier
ja.
So schön bildhaft dargestellt ist.
Ja.
Also es hat ihm dann doch gefallen.
Also die Wilhelmine Schröder-Devrient hat es ihm vorgesungen, Ende der 20er Jahre bei ihrem Besuch. Und Goethe hat das also sehr huldvoll aufgenommen. Inzwischen hatte er sicher von Schubert gehört. Schuberts revolutionäre Liedästhetik, das konnte man natürlich bei diesem Opus 1 und Opus 2, Erlkönig und Gretchen am Spinnrad. Das konnte man als musikalischer Laie, der Goethe ja nun doch war, einfach nicht beurteilen. Er hätte ja die Noten lesen müssen, er konnte ein bisschen Noten lesen, aber sich wirklich eine Vorstellung von dem Werk zu machen, vom bloßen Blick in die Noten, das war gar nicht möglich. Also man sollte das überhaupt nicht überschätzen, diese Zurückweisung. Aber eben, er hat es gehört dann und dann hat es ihm schon Eindruck gemacht, obwohl ich den Verdacht habe, dass da doch eine Kritik auch steht in diesem eigentlich freundlich gemeinten Äußerung gegenüber der Schröder-Devrient mit dem Pferdegetrappel, das wir ja gerade gehört haben. Denn Goethe war ein rigoroser Gegner der naturalistischen Imitation. Er sagte, der Liedkomponist muss eine Symbolik fürs Ohr entwickeln und er soll die Stimmung gewissermaßen des Textes wiedergeben, aber nicht im Sinne einer Musik imitativ, die es damals gab, das war ein Ausdruck der Zeit, einfach Natureindrücke oder menschliche Eindrücke nachzuahmen musikalisch. Das hat er verworfen. Und ich vermute, dass das Pferdegetrappel, dass das nicht so positiv gemeint ist, wie es klingt in dieser Überlieferung des Gesprächs.
Kann man das mit Kriterien des Konservativen und des Modernen beschreiben? Weimar, wo Goethe lebte, war ja nun keine Musikhochburg, wie es vielleicht Leipzig gewesen ist, auch schon Berlin gewesen ist, wie es auch Wien sicher gewesen ist, um diese Zeit zu Beginn des 19. Jahrhunderts. In Weimar hatte Bach gelebt, davon hatte man, glaube ich, gar keine Kenntnis mehr, das hat einen nicht so interessiert. Deshalb war man vielleicht etwas hinterm Mond, um das mal so zu sagen, in Weimar, während die moderne Musik eben an anderen Orten spielte und Goethe vielleicht gar nichts davon mitbekommen hat.
Nein, das glaube ich überhaupt nicht, denn Goethe war glänzend informiert über das zeitgenössische Musikleben. Das kam natürlich dadurch, dass er dauernd Besuche empfing. Er hat ja, wie viele große Musiker der Zeit sind bei Goethe gewesen, haben bei Goethe vorgesprochen, sogar Paganini war bei ihm, die 12-jährige Clara Wieck, Mendelssohn, ganz wichtig, und Spontini war zweimal bei ihm. Also er war glänzend informiert, vor allen Dingen über die zeitgenössische Opernproduktion. An der hat er lebhaft Anteil genommen. Er wusste auch genau über Rossini Bescheid und so weiter. Also, dass man da in Weimar hinterm Mond war, das glaube ich überhaupt nicht. Und man muss sich immer überlegen, dass Zelter, der bei vielen Musikfreunden einen schlechten Ruf hat, war der Lehrer epochaler Komponisten wie Mendelssohn und Meyerbeer. Also man wusste schon Bescheid. Und nun gerade Bach, dass Bach in Weimar gewesen ist, davon hat Goethe wohl nicht wirklich Notiz genommen, aber er kannte sich natürlich mit Bach aus. Da kommen wir sicher noch darauf zu sprechen. Und vor allen Dingen, Goethe war ein Pionier in der Bühnenwirkung von Mozart. Das ist ja auch nicht zu verachten. Also hinterm Mond war er mit Sicherheit nicht. Was nun das Lied betrifft, Goethe hing natürlich einer Liedästhetik an, die aber in der Musikologie bis ins späte 19. Jahrhundert dominierte. Das zum Beispiel das musikalische Lexikon von Koch, das bis in die 60er Jahre und vielleicht noch länger aufgelegt wurde. Und da wurde ganz klar gesagt, das Lied hat eine Strophenform und die Strophenform muss musikalisch abgebildet werden. Daran hat Goethe grundsätzlich gehangen. Das könnte man also als konservativ bezeichnen. Aber die Alternativen fingen ja gerade erst an. Die beiden ersten Werke mit Opus 1 und Opus 2 von Schubert, das sofort das Revolutionäre an diesen Komponisten zu erkennen, da war Goethe einfach überfordert.
Ja. Es gibt ja die berühmte Geschichte der Begegnung mit Ludwig van Beethoven in Teplitz, die für beide Seiten auch nicht so glücklich ausging. Goethe hat sich, glaube ich, eher am Äußeren Beethovens gestört und der revolutionäre Beethoven ist da auch nicht warm geworden mit dem großen Meister. Man müsste eigentlich bedauern, dass Goethe Richard Wagner nicht mehr kennengelernt hat.
Das wäre interessant gewesen. Aber diese Begegnung Goethes mit Beethoven, die ist durchaus nicht so gewesen, wie es die gängige Meinung ist. Das ist die Legende von Bettina Brentano, die eine geniale Lügnerin war und die diese Begegnung mit dem Kaiser einfach erfunden hat, dass also Goethe sich ehrfürchtig vor dem kaiserlichen Wagen verbeugte, während Beethoven störrisch über die Straße ging. Das hat nicht stattgefunden. Es ist eine Erfindung von Bettina, aber Legenden halten sich eben.
Sie sehen, die Fake News der damaligen Zeit sind
viel attraktiver. Die Fake News der damaligen Zeit, und die haben ihre Wirkung, denn Goethe hat sich sehr differenziert über Beethoven geäußert und hat gesagt, energischer, zusammengefasster, innerlicher habe er noch keinen Menschen erlebt. Nicht? Also er hat Beethoven als Person, der war ihm natürlich als Person nicht unbedingt hundertprozentig sein Geschmack, aber er hat diese zusammengefasste, konzentrierte Künstlerpersönlichkeit durchaus erkannt. Er hat sich auch zum Beispiel über den Egmont rühmend geäußert. Beethoven sei völlig auf seine Intentionen eingegangen. Nicht? Dann gibt es diese komische Äußerung, dass bei der 5. Symphonie, die dann in seinem Hause im Klavier gespielt wurde, da man denkt ja, befürchtet ja, dass das Haus einfällt. Naja, das ist vielleicht nicht unbedingt Goethe ganz auf seiner Höhe. Also er hatte sicher ein gespaltenes Verhältnis zu Beethoven, aber dass er den Künstlerraum Beethovens nicht erkannt hat, das kann man nicht sagen.
Sie haben Franz Schuberts Opus 2 schon erwähnt, Gretchen am Spinnrade. Das wollen wir jetzt gleich hören. Vorab noch die Frage, Goethe ist ja viel vertont worden, Texte, Gedichte von Goethe. Ja. Haben die Komponisten das der Qualität der Texte wegen getan oder der Prominenz des großen Dichters, weil sie vielleicht insgeheim hofften, durch den großen Goethe als Textdichter werden auch ihre Kompositionen befördert?
Das mag teilweise der Fall sein, das kann man nicht ausschließen. Aber im Wesentlichen war es doch die Faszination durch die goethischen Texte. Beethoven hat gesagt, kein Dichter lasse sich so gut vertonen wie Goethe. Das muss schon seinen Grund haben, nicht? Es gibt ja Dichter, zum Beispiel der wahrscheinlich doch größte romantische Lyriker, Brentano, ist ja bis an die Schwelle des letzten Jahrhunderts nicht vertont worden, so gut wie gar nicht vertont worden, außer des Knaben Wunderhorn, aber da wusste man nicht, dass die Texte von Brentano sind. Aber Goethe ist eben so ungeheuer viel vertont worden, auch in Italien, ich meine, Verdis Vertonung von Gretchen am Spinnrad gibt es ja auch, und auch Neige des Schmerzen reiche nicht, diese beiden wunderbaren Vertonungen von Verdi, der hat es nun nicht nötig gehabt, sich durch Goethe da irgendwie hochzusatteln. Das war schon eine tiefe Verbundenheit mit dem Werk Goethes. Und bei Schumann, der es auch nicht mehr nötig hatte, sich durch Goethe Prominenz zu verschaffen, der war nun doch ein so ausgeprägter Goetheaner, dass ihm das ein Bedürfnis war. Und wenn man immer sagt, für Goethe hat die Musik nicht eine große Rolle gespielt, es ist nicht wahr, es lässt sich widerlegen. Das wird schon durch die Wirkungsgeschichte, durch die kompositorische Wirkungsgeschichte widerlegt. Denn es gibt keinen Dichter, überhaupt keinen Dichter, der so stark auf die Musik der Nachwelt eingewirkt hat wie Goethe.
Meine Ruhe ist hin.
Ja.
Gretchen am Spinnrade. Hier gesungen von Alain Auger, begleitet von Lambert Orkes.
Also dieses Opus 2, mein Gott, tausendmal hat man es gehört von den verschiedensten Sängern und jedes Mal erschüttert es in gleicher Weise aufs Neue. Da kann man ja nun nicht eigentlich sagen, dass das ein Lied ist. Dagegen hätte Goethe ja nichts einwenden können. Der würde die Strophenform nicht beachtet, die gibt es da ja nicht. Das ist ja eine lyrisch-dramatische Szene, die Schubert vertont hat und die keine Liedform hat. Ja, was Goethe dazu wohl gesagt hätte, diese ungeheure Eingebung, das Laufen des Spinnrades, das dann eben in dem Moment des Kusses aussetzt, eine unglaubliche Eingebung. Und es gibt ja andere beachtliche Vertonungen wie von Verdi oder Perduto la Pace und auch von Wagner, dem jungen Wagner, noch zu Lebzeiten Goethe, sagt, er hat 31 komponiert, die gar nicht schlecht ist, diese Vertonung. Alles fällt ab gegenüber dem Schubert, diese ungeheure Duktus dieses Gedichts. Das hat einfach doch niemand so geschafft. Und es gibt nur eine Stelle, die mich etwas stört.
An dieser Aufnahme oder an dem Stück
an sich? Nein, nicht an der Aufnahme, sondern überhaupt an der Vertonung. Aber da kann Schubert nichts dafür. Denn leider hat Goethe in dieser unvergleichlichen Dichtung, die da eben dieses Erwachen der auch der körperlichen Leidenschaft dieses jungen Mädchens darstellt, die sich immer mehr steigert, da hat Goethe leider an einer Stelle eine Selbstzensur geübt. Nämlich, mein Busen drängt sich nach ihm hin. So steht es aber nicht im Urfaust, sondern da heißt es, mein Schoß, Gott, drängt sich nach ihm hin. Mein Schoß, Gott, mit diesem Anruf, drängt sich nach ihm hin. Und das muss eigentlich einfach sein. Aber das war Goethe dann, als er den Faust 1 veröffentlichte, zu viel. Er dachte, das geht zu weit. Und Schubert hat das natürlich nicht gewusst. Ich habe schon mehrfach Sängerinnen animiert, ist mir teilweise auch gelungen, das einfach einzusetzen. Und mein Schoß, Gott, drängt sich nach Wien. Es geht musikalisch nicht so hundertprozentig, aber ich finde, es ist eine Steigerung, wenn man das macht. Das ist ja das Unglaubliche, diese Entstehung der Liebe, nicht das, was Marivaux Amour naissant gesagt hat. Das ist in der Literatur eine Erfindung des 18. Jahrhunderts. Das bei Mozart, die Bildnisarie der Zauberflöte, wo die entstehende Liebe dargestellt wird. Und das hat Goethe in der Dichtung eben geschafft und das hat Schubert so unvergleichlich ingeniös vertont.
Das war eine Aufnahme mit Alain Auger, der schon lange verstorbene Sopranistin, Lambert Orkis.
Viel gehört habe.
Am Klavier, ja.
Vor allem mit Bach.
Wunderbare Sängerin, ja. Dieter Borschmeier zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur. Wir sprechen über Johann Wolfgang von Goethe und die Musik. Ein kleiner Umweg, weil wir beim Faust gewesen sind.
Ja.
Wie hat man den Faust, eines der berühmtesten Stücke der deutschen Theater- und auch Literaturgeschichte, wie hat man den eigentlich zu Goethes Zeiten rezipiert? Wurde das Stück gelesen? Wurde das Stück viel auf dem Theater gespielt? Auch ein Komponist wie Franz Schubert musste ja erfahren von diesem Stück und das hat ja viele begeistert, bis hin nach Frankreich. Ich habe gerade in Paris gesehen, man gibt auch dort wieder mal den Faust in der Übersetzung von Gérard de Nerval. Aber das ist vielleicht nur ein Seitenthema. Woher kannte man diesen Faust? Wie hat er sich verbreitet?
Nun, der Faust 1, ich rede momentan nur über Faust 1, natürlich eine lange Vorgeschichte. Und der sogenannte Urfaust, der war ja zu Goethes Zeiten nicht bekannt, kam erst sehr viel später ans Licht. Aber es gab das Faustfragment von 1790, das also einen großen Teil des Faust 1 schon enthält. Das kannte man schon, das hat sogar schon damals Opern ausgelöst und so weiter. Aber dann ist das ja irgendwie stecken geblieben. Und wenn Schiller nicht gewesen wäre, der immer Goethe angetrieben hat, dem Faust weiterzuarbeiten, wer weiß, ob wir ihn überhaupt hätten. Und dann ist er eben 1809 erschienen, Faust 1, und hat natürlich eine ungeheure Wirkung gehabt. Also die weit über deutsche...
Im Theater oder als Buch?
Nein, als Buch. Weit über die deutschen Grenzen hinaus, nach Frankreich. Gérard de Nerval hat ihn übersetzt und natürlich in England und überall war er berühmt. Die Bühnengeschichte war sehr viel zögerlicher. Goethe hielt im Grunde genommen den Faust auch gar nicht für aufführbar. Und als dann in Weimar zum ersten Mal der Faust aufgeführt wurde, das war aber dann auch schon wesentlich später, da ist Goethe nicht hingegangen. Nicht? Und Goethe war es auch immer klar, dass der Faust starke musikalische Elemente enthält. Nicht? Dass er als Ganzer nicht vertonbar war, war klar. Aber er enthält ja viel Inzidenzmusik, Bühnenmusik, die man einfach braucht. König in Thule und so weiter, die Szenen vor dem Tor. Aber es gibt eben auch Passagen, die Goethe bestimmt nicht für die Vertonung gedacht hatte, die aber auch vertont worden sind. Und das setzt sich natürlich im Faust 2 fort, denn der Faust 2 ist ja zum großen Teil fiktives Musikdrama. Das hat auch Goethe selbst sehr wohl empfunden. Also Musik spielt für den Faust eine ganz enorme Rolle und deshalb gibt es nur wenige Werke der Weltliteratur, die eine so starke musikalische Wirkungsgeschichte haben, sowohl als Oper, als auch eben durch die Liedvertonungen und oratorische Vertonungen, von denen die bedeutendste vielleicht die Faustszenen von Schumann sind.
Die werden wir nachher noch zurückkommen. Goethe ist ja Frankfurter, obwohl er die meiste Zeit seines Lebens, die längste Zeit seines Lebens im Dienste des Weimarer Herzogs verbracht hat. Die Frankfurter haben den Urfaust immerhin mal im Volkstheater, das ist auch schon lange her, was es schon gar nicht mehr gibt, mal zu Ehren gebracht, vielleicht sogar auf Frankfurterisch. Es gibt ja auch diese berühmten Passagen und Reime, die nur in dieser mainfränkischen Sprache funktionieren. Goethe kommt aus Frankfurt und wenn er so mit Musik befasst war, hat er doch auch zu Hause in einem gutbürgerlichen Haushalt Musik gemacht und Musik gelernt.
Ja.
Was hat er eigentlich da gelernt?
Nun, es ist berichtet, dass er gesungen hat, nicht? In häuslichen Ensembles unter Freunden hat er gesungen. Er hat auch sich begleiten lassen am Klavier. Er hat Klavier gelernt, das hat er köstlich erzählt in den Dichtung und Wahrheit, von seinem Klavierunterricht. Und es wird später berichtet, dass er gar nicht schlecht Klavier gespielt hat. Er hat auch Flöte gespielt und hat dann
Das kann man sich kaum vorstellen, diesen würdigen Herrn mit einer
Flöte. Naja, da war er ja noch nicht würdig. Das kann
wir sehen es ja von hinten immer, ja.
Und dann in der Straßburger Zeit hat er auch Cello gespielt. Er konnte also Instrumente spielen, hatte auch harmonisches Verständnis, sonst hätte er ja nicht Klavier spielen können. Ja, es gibt leider nur eine einzige Notenschrift von ihm, die Naturtöne des Waldhorns. Das faszinierte ihn, die nicht temperierte Stimmung. Deshalb hat ihn auch das wohltemperierte Klavier von Bach so fasziniert, weil das nun eben die temperierte Stimmung zugrunde legt. Und angeblich, aber das ist ein bisschen merkwürdig, nicht vollkommen glaubwürdig, ich weiß es nicht, hat er sogar mal im Stil von Joe Melly, wie er sagt, einen vierstimmigen Satz geschrieben auf den Text in Te Domine Speravi, das ambrosianische Te Deum. Das hat er beschreibt, dass er das gemacht hätte. Und dass ihm das Freude gemacht hätte. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich wahr ist und ob er da nicht geflunkert hat.
Er hat sich ja dann auch dezidiert über heilige und weltliche Musik, also ja, profane Musik, ja, geäußert auf seiner großen Italienreise. Ja. Im Jahre 1788, ja, wenn man seine Äußerungen dort liest, kommt ja doch sehr viel Musik vor.
Ja, also sehr viel Musik, sehr musikalische Eindrücke werden sehr stark.
Und wir gehen jetzt auf die nächste Musik, die Sie, Herr Bauschmeier, ausgesucht haben, nämlich das berühmte Miserere von Gregorio Allegri, einem Komponisten der Renaissancezeit, ja, Mitglied der Sixtinischen Kapelle. Goethe schreibt am 22. März 1788, heute gehe ich nicht nach St. Peter und will ein Plätzchen schreiben. Nun ist doch die heilige Woche mit ihren Wundern und Beschwerden. Wunderbar, die heilige Woche mit ihren Wundern und Beschwerden vorüber. Morgen nehmen wir noch eine Benediktion auf uns und dann wendet sich das Gemüt zu einem ganz anderen Leben. Ich habe durch Gunst und Mühe guter Freunde alles gesehen und gehört. Ich meine die Karwoche. Besonders ist die Fußwaschung und die Speisung der Pilger nur durch großes Drängen und Drücken zu erkaufen. Goethe war ja Protestant. Hier geht es im Zentrum des römischen Katholizismus geht's um Eindrücke, die er vielleicht vorher gar nie hatte. Und dann, die Kapellmusik ist undenkbar schön. Besonders das Miserere von Allegri und die sogenannten Improperien, die Vorwürfe, welcher der gekreuzigte Gott seinem Volke macht. Das ist Theaterstück. Im Gottesdienst. Ich schlage vor, wir hören mal in dieses Allegri Miserere hinein und erörtern dann, was Goethe da erlebt und damit gemeint hat.
Also dieses Miserere von Allegri, ich muss gestehen, jedes Mal, wenn ich das höre, durchrieselt es mich von Neuem. Ein ungeheures Stück. Früher, wie es noch die wunderbare Karwochenliturgie in der katholischen Kirche gab, habe ich das auch noch gehört. Jetzt ist ja die Karwochenliturgie so verhunzt worden durch diese diversen ominösen Liturgiereformen, dass sie nur noch ein Schatten ihrer selbst ist. Und Goethe hat das, obwohl er immer wieder seine Reservatio Mentalis gegenüber dem Katholizismus zum Ausdruck bringt und sich als Protestant sieht, aber es hat ihn doch unglaublich fasziniert. Und dass es gerade dieses Stück ist, spricht doch auch wieder für Goethes Musikverständnis. Und das war ja besonders geheimnisumwoben, dieses Miserere, denn es durfte angeblich nicht aufgezeichnet werden. Es gab keine Noten. Das war eben gewissermaßen das Privileg der Sixtinischen Kapelle, dieses Werk aufzuführen. Und Mozart in Italien hat dann aus dem Gedächtnis nach dem Miserere das Ganze dann aufgezeichnet. Das konnte man gar nicht fassen, dass das ein so junger Komponist tatsächlich schafft, aus dem Gedächtnis das Werk aufzuzeichnen. Also die italienische Reise, man berücksichtigt immer Goethes Verhältnis zur bildenden Kunst, aber das ist einseitig, denn er hat tatsächlich von der italienischen Musik sehr stark Notiz genommen, war auch in der Oper und so weiter. Also es ist auch ein musikalisches Dokument, die italienischen Reise.
Dieses Miserere von Allegri, also die Vertonung des Psalms 51, und die geht es hier in verschiedenen Stufen. Also es wird antiphonal gesungen, wie man sagt, von einer Gruppe und noch einer Gruppe, die hier in der Aufnahme mit den Telescolas so ein bisschen im Hintergrund steht. Und da gibt es eben noch die einstimmigen Verse, die gesungen werden. Das ist natürlich für jemanden, der in der katholischen Kirchenmusik zu Hause ist, wie Wolfgang Amadeus Mozart, das war nicht ganz so schwer, diese Struktur zu erfassen, weil es halt doch sich immer wiederholt. Ja. Dennoch natürlich diese kunstvolle Stimmführung von Allegri. Aha. Das muss man schon.
Das ist Raummusik. Hören.
Ja, zumal man das ja nicht so präzise hört in dem Raum. Da geht ja vieles in dem großen Hall, in dem Gnadenhall der Sixtinischen Kapelle.
Der ist gewissermaßen mitkomponiert.
Dieter Borschmeier zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Als Goethe auf der Welt weilte von 1749 bis 1832, gab es im Geschmack, im musikalischen Geschmack, einen großen Umbruch. Man entdeckte die Alten neu und man rezipierte das, was früher war, neu. 1749, Goethes Geburtsjahr, da war Johann Sebastian Bach zum Beispiel vergessen. Als Goethe starb, war er schon ein Star mit bestimmten Kompositionen, denen es zu entdecken galt. Also es war schon eine retrospektive Zeit, die aber daraus auch sehr moderne Dinge entwickelt hat. Hat sich Goethe auf eine Seite geschlagen? Gibt es etwas, wo er sich äußert dazu, ich hänge jetzt dem Alten auch nach, was in meiner Jugend völlig undenkbar gewesen ist, dass man solche Stücke wieder hört?
Nein, solche Äußerungen sind mir eigentlich nicht bekannt, aber die italienische Reise zeigt ja, dass er mit alter Musik konfrontiert wurde und das wichtigste Ereignis seines späten Lebens in musikalischer Hinsicht ist natürlich die Wiederentdeckung Bachs, an der er lebhaft Anteil genommen hat. Eine unglaublich kühne Weise, das muss man doch immer berücksichtigen, wenn man über Goethes Musikverständnis redet. Und andererseits hat er natürlich an der zeitgenössischen Musik auch Anteil genommen. Und das bedeutendste Beispiel ist eben Mozart, den er ja so auf der Weimarer Bühne durchgesetzt hat. Er hat ja Weimar zu einer richtigen Mozartbühne gemacht. Und dann, wie gesagt, er hat von Rossini Notiz genommen. Und also man kann nicht sagen, dass er da festgelegt war. Dass er zum Beispiel die Vicente de Faust von Berlioz abgelehnt hat, das ist ja weniger seine eigene Ablehnung. Er war nämlich sehr neugierig, aber Zelter hat dann ihm so deutlich zu verstehen gegeben, dass das nicht sei, dass er dann einfach nicht genügend Sachverstand hatte, um sich dagegen aufzulehnen. Dadurch kam eben diese Zurückweisung von Berlioz, die aber auch man Goethe wirklich nicht persönlich nehmen darf und nicht als Urteil über die zeitgenössische Musik nehmen darf.
Es gibt viele Äußerungen Goethes in dem ihm eigenen sentenzenhaften Stil. Ich kenne Musik mehr durch Nachdenken als durch Genuss und also nur im Allgemeinen. An Zelter 1805. Ich lese das wahllos vor, ich habe das rausgeschrieben aus den entsprechenden Publikationen. Diesen Winter habe ich fast gar keine Musik vernommen und ich fühle, welch schöner Teil des Lebensgenusses mir dadurch abgeht. Ja. Ist vielleicht das Gegenteil. Oder das trifft vielleicht auch auf Sie zu, wenn Sie das Miserere von Allegri hören, an Marianne von Willemer. Da bin ich nun wieder in den Strudel der Töne hineingerissen. Ja. Herr Borschmeier, Goethe. War denn Goethe ein Genuss? Mensch in Bezug auf Musik oder ein strukturell denkender Zeitgenosse?
Ich glaube, dass Goethe Musik anders wahrgenommen hat als bildende Kunst und auch als Literatur. Und zwar wesentlich weniger distanziert. Wenn Sie da von dem Wort Strudel reden, ist das genau das Richtige. Er hat sich von Musik hinreißen lassen. Das wichtigste Beispiel ist natürlich dieses Spiel der Marie Szymanowska, das ihn völlig aus der Bahn geworfen hat. Das war in der Zeit seiner Liebe zu Ulrike von Levetzow. Da hat er, man sieht, dass er Musik sehr stark affektiv aufgenommen hat. Und Eduard Hanslick hat dann auch böse Bemerkungen darüber gemacht, über diesen Brief, über das Spiel der Marie Szymanowska, dass das ein falsches Musikverständnis von Goethe sei. Denn Musik ist tönend bewegter Formen und nicht Ausdruckskunst, wie Hanslick doktrinär meinte. Aber für Goethe war Musik in hohem Grade Affektkunst. Und zwar sowohl Affekterregungskunst als auch Affektausgleichungskunst. Aussöhnung ist das dritte Gedicht in der Trilogie der Leidenschaft mit der Marienbader Elegie, wo eben die Katharsis, nämlich die Lösung des Gemüts, durch die Musik dargestellt wird. Und so unmittelbar affektiv hat er die anderen Künste, glaube ich, nicht wahrgenommen. Dazu war er dazu professionell gewissermaßen.
Musik ist eine heilige Kunst. Naja, von Hofmannsthal. Passt das auf Goethe?
Das Vorspiel zur Ariadne, ja. Nicht? Also das hätte Goethe vielleicht nicht gesagt, aber ich weiß es nicht. Ach, vielleicht doch, denn die Musica Mundana, wie der Gesang der Engel im Faust, Prolog zum Faust, zeigt ja doch, dass er diesen, den metaphysischen Ursprung der Musik sehr ernst genommen hat. Und das zeigt natürlich auch dieser grandiose Brief über Bach an Zelter.
Auf den kommen wir noch zum Schluss der Sendung. Jetzt kommen die Faustszenen von Robert Schumann. Sie haben darüber schon gesprochen, die vielleicht beste, ja, plattes Wort, aber vielleicht die am werktreuesten agierende Vertonung eines goethischen Werks, Faustszenen von Robert Schumann. Und da haben wir den Preisgesang des Dr. Marianus auf die Mater Gloriosa vom Schluss dieses Werks. Und Sie haben sich auserbeten, eine Aufnahme mit Christian Gerhaher, zu dem Sie, wie ich weiß, spätestens nachdem Sie ihn die Laudatio gesprochen haben zum Erhalt des Rheingau Musikpreises vor vielen Jahren, das ist ein besonders spezieller Sänger, zu dem Sie ein besonders gutes Verhältnis haben. Sicher, weil er ein interessanter Mensch ist und weil er auch so unvergleichlich singt.
Ja,
was macht ihn so unvergleichlich?
Er ist natürlich von einer unglaublichen Intelligenz. Er kann also druckreif die kompliziertesten Sachen reden. Ich habe gerade wieder mit ihm ein Gespräch geführt, das bald veröffentlicht wird. Er hat eine ganz besondere Nähe zu den Faustszenen von Schumann. Gerade so unvergleichlich, wie er diesen Preisgesang auf die Mutter Gottes singt, schafft das fast kein Sänger. Obwohl es mich etwas irritiert, dass er bei der Stelle Gnade von oben, das hohe G ist es, glaube ich, nicht singt, sondern eine tiefere Note, die Schumann zur Alternative auch vorgeschlagen hat. Und er meint, dass dieses hohe G ein bloßer Effekt sei. Und Heinz Holliger, der auch ein großer Schumann-Prophet ist, hat ihn darin bestärkt, er sollte das nicht singen. Ich finde, weil die Gnade nun mal von oben kommt, ist ein hoher Ton da erforderlich. Aber das ist ein Streitpunkt zwischen Christian Gerhaher und mir. Trotzdem ist das natürlich eine unvergleichliche, wie er das singt.
Und wie viele Sänger stellen diese Werkexegese in den Hintergrund, um mit einem hohen G als Bariton, das ist schon so ein Spitzenton, zu glänzen? Das ist das hohe C des Tenors. Und
Er sagt außerdem, wenn man mal nicht ganz gut drauf ist und dieser Ton misslingt, dann ist das Ganze verrottet. Und ich muss gestehen, dass ich es auch schon schlecht gehört habe, das hohe G. Und dem will er sich nicht aussetzen. Aber es ist nicht nur der Grund. Denn er kann mit seiner wunderbaren Kunst, der Voix Mix, den Ton sicher immer treffen. Mhm. Aber er lehnt das eben ab als Effekt.
Hier ist die Aussicht frei. Christian Gerhaher, das Konzertgebäudeorchester unter Nikolaus Harnoncourt. Thank you.
Tja, also Gnade bedürfen, also es ist nicht das G, das Gerhard singt. Tja, darüber lässt sich eben streiten. Ich habe übrigens ein Erlebnis mit Gerhard mal gehabt, wo er in Klavierfassung von Gerold Huber in Heidelberg in meiner Vorlesung aus den Faustszenen gesungen hat. Und da ist die Sopranistin erkrankt. Und da hat er die Sorgeszene, in der Sorgeszene, die Sorge auch gesungen, ohne dass da die Noten verändert wurden. Nicht? Er hat das einfach mit seiner wunderbaren Voix mixt gesungen. Und da wurde aus dieser Szene ein großer innerer Monolog, der es wahrscheinlich bei Goethe auch ist. Das sollte man eigentlich nur noch so machen, aber das setzt sich natürlich nicht durch. Ne?
Der Preisgesang des Dr. Marianus aus den Faust-Szenen von Robert Schumann war das. Christian Gerhard hat gesungen, unvergleichlich. Nikolaus Harnoncourt und das Konzertgebauorchester haben in der nötigen Dezenz begleitet. Der alte Harnoncourt, vor allem der alte Harnoncourt, war ja ein unglaublich sensibler, zurückhaltender Musiker. Und passte zu dem Christian Gerhard in seiner Anti-Star-Allüre eigentlich sehr gut. Dieter Borschmeier zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Ein Wort noch, Herr Borschmeier, wir reden über Goethe und die Musik, ein unendliches Thema. Aber eins möchte ich noch anschneiden, das ist diese Tonlehre von Goethe. Man kennt die Farbenlehre, das klingt sehr theoretisch, sehr naturwissenschaftlich. Nun war Goethe, wie Sie gesagt haben, auch ein Genussmensch in Sachen Musik. Worum geht es denn bei dieser Tonlehre?
Ja, die Tonlehre ist das Pendant zur Farbenlehre. Damit hat sich Goethe sehr lange beschäftigt und die tabellarische Übersicht über seine Tonlehre war ihm so wichtig, dass er die neben seinem Bett in seinem Schlafzimmer aufgehängt hat. Dort steht hängt sie auch bis heute noch, obwohl das Original geklaut ist. Also man hängt jetzt nur noch ein Faksimile da. Und diese Tonlehre ist wie die Farbenlehre eine Physiologie der Wahrnehmung. Also keine objektivistische Lehre, so wie Goethe eben die Farbenlehre gegen Newton bewusst als eine Physiologie von der Wirkung aufs Auge. Newtons Farbenlehre ist gewissermaßen eine Farbenlehre für Blinde, so wie die gängige Ästhetik eine Tonlehre für Taube war. Und Goethe wollte eben von dem Ohr ausgehen. Nicht? Das ist so die Grundlage seiner Tonlehre. Das ist allerdings sehr kompliziert. Darauf können wir jetzt nicht eingehen, aber es zeigt doch, wie stark die Metierkenntnis Goethes war, dass er sich sowas trauen konnte. Nicht? Er hat sich ja auch im Briefwechsel mit Zelter eingemischt in die Dur-Moll-Diskussion. Nicht? Die objektivistisch-mathematisch denkende Musiktheorie, der Zelter anhing, sah eben, dass Moll nur für als abgeleitet vom Dur, von der Dur-Tonalität, das ursprüngliche, das eigentliche Donum Naturae, das sei eben die Dur-Tonalität und nicht die Moll-Tonalität. Und die verminderte Terz, Moll, sei nur abgeleitet von der Dur-Terz. Das hat Goethe entschieden abgelehnt. Er war ein gegenüber dem Dur-Monisten Zelter ein Dur-Moll-Dualist und hat da faszinierende Dinge auch über die Psychologie des Dur und die Psychologie des Moll sich Gedanken gemacht, auch wie die Moderne zum Moll neigt, aufgrund ihrer melancholischen Grundveranlagung, während das Dur eben in heitere Regionen weist. Und er hat dann auch natürlich Parallelen hergestellt zwischen Farben und Tönen, nicht? Dass also die Blautöne Moll, die Gelbtöne Dur, so eine Art synästhetischer Ästhetik schon entworfen. Das ist alles in Ansätzen stehen geblieben, aber das zeigt, wie stark Goethe doch auch an musiktheoretischen Fragen interessiert war.
Zum Schluss ein Zitat. Ich sprach mir's aus, als wenn die ewige Harmonie sich mit sich selbst unterhielte, wie sie es etwa in Gottes Busen kurz vor der Weltschöpfung möchte zugetragen haben. So bewegte sich's auch in meinem Innern und es war mir, als wenn ich weder Ohren, am wenigsten Augen und weiter keine übrigen Sinne besäße noch brauchte. Goethe hat hier Bach, Johann Sebastian Bach gehört.
Eine ungeheure Äußerung, die er an Zelter geschrieben hat, aber dann sich nicht traute, Zelter wirklich zu schicken, sondern er hat sie zurückgehalten und erst in dem Briefwechsel ist sie ans Licht gekommen. Das ist so diese Idee der Musik als einer metaphysischen Kunst. Das ist, erinnert schon fast an Schopenhauer, als die Abbildung des Urseins, als ob die ewige Harmonie sich mit sich selbst unterhielte, nicht? Wie sie in Gottes Busen zugetragen haben mochte. Also die Musik, eine Musik vor Entstehung der Welt. Das spiegelte sich für ihn in Bach wider. Diese Äußerung hat vor allem auf den späten Wagner ungeheuren Eindruck gemacht. Und das ganze Denken Wagners über Bach, das ja im Alter fast das sein Nachdenken über Beethoven verdrängt, kreist immer um diese Idee dieser metaphysischen Urmusik.
Und dann liebte Goethe besonders Fugen. Er hat dem Bademeister, Bürgermeister, was auch immer, Schütz in Bad, alles. Heute ja. Bad Berka, damals ja. Berka, als dessen Haus abgebrannt war, dann doch Noten beschafft von Fugen, wohltemperiertes Klavier. Ja. Wie er selbst schreibt, ganz kurz, Fuge ist doch was sehr Konstruiertes. Was ist daran Leidenschaft?
Nun ja, er hat sie ja die Fuge als mathematische, als illuminierte mathematische Aufgaben bezeichnet, die Bachschen Fugen. Das ist aber interessant, mathematische Aufgaben, aber eben illuminiert. Und da kommt dann doch
also etwas. Also im Sinne der mittelalterlichen Buchmalerei. Illuminiert.
So, ganz bestimmt. Und das zeigt, dass das Mathematische dann doch eben gebrochen ist in seiner Perspektive. Und er hat sich immer wieder Fugen vorspielen lassen von dem Schütz, der ein Enkelschüler von Bach war. Und der war dann auch eben gleichzeitig Badedirektor in Bad Berka und Bürgermeister und alles zugleich. Und war eben auch ein Mann, der Goethe immer auf dem Klavier natürlich Fugen vorgespielt hat. Und das hat Goethe ungeheuren Eindruck gemacht. Es gibt sogar ein Gedicht, das etwas in seiner Authentizität umstritten ist über Bach und seine Musik. Manche Goethe-Forscher sagen, das sei eine Fälschung. Ich halte es für echt. Aber darüber kann man lange streiten. Auf jeden Fall ist es unglaublich, welches Verständnis Goethe für Bach da entwickelt hat in einer Zeit, wo Bach noch ganz verschollen war. Nicht? Mhm. Und auch Zelter. Und deshalb hat er ihm den Brief nicht geschickt. War ja sehr skeptisch gegenüber dem Bestreben seines Schülers Felix Mendelssohn Bartholdy, die Matthäus-Passion wieder aufzuführen, weil er einfach dachte, das ist Musik der Vergangenheit, das ist Wissenschaft, das kann man nicht wiederbeleben. Da war Goethe eben doch ganz anderer Meinung.
Dann hören wir eine dieser Fugen. Ich schlage vor, eine schöne, schwungvolle in Dur aus dem wohltemperierten Klavier. Unser Schütz aus Berke heißt in diesem Fall Angela Hewitt, die Klavier spielt. Ja. Dieter Borschmeier zu Gast in HR2 Kultur. Doppelkopf-Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.